have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und das tun wir heute, indem wir uns eure Fragen mal wieder gemeinsam anschauen. Es ist mal wieder Mailbag-Time und es kamen, wie immer, wir sind das inzwischen gewohnt von unserer fantastischen Community, von unserer fantastischen Hörerschaft, richtig, richtig coole Fragen rein, auf die ich mich jetzt sehr freue und auf deren Beantwortung ich mich sehr freue. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und ich werde hier mal wieder mit Julius Schubert zusammen diese wundervollen Fragen durchgehen. Wie geht es dir, mein Freund? Einen wunderschönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen an dich zurück. Mir geht's wunderbar, viel zu tun, wie immer. Geht relativ viel ab, so wie das ja bei mir eigentlich dauerhaft der Fall ist. Im Arbeitsstress, NBA-Hustle-Modus auf allen Plattformen, alles wie immer. Gibt jetzt gar nicht mal so wirklich von irgendwas Genauem zu berichten, was jetzt speziell abgegangen ist. Aber das ist ja auch mal nicht verkehrt. Wie geht's dir?
Sehr ähnlich dieser Tage. Ich habe eine unglaublich stressige Woche gerade, sowohl hinter mir als auch jetzt noch vor mir. Ich arbeite an einem großen Porträt-Feature über Jalen Brunson für die neue Got Next-Ausgabe, wo ich mich gerade sehr reinfuchse in das Leben und Schaffen des guten Mannes, was mir sehr viel Spaß macht, was aber eben natürlich auch sehr viel Aufwand ist. Ich habe noch einen Basketartikel zu schreiben dieses Wochenende. So ganz nebenbei ist WM-Halbfinale und dann am Sonntag Finale. Gestern geiles Spiel. Ich freue mich sehr auf das Halbfinale heute Abend.
Fandst du, es war ein geiles Spiel? Ich fand nicht, es war ein geiles Spiel.
Im Sinne von der Überraschungseffekt und die Taktik hinter dem, dass Spanien dann ja doch sehr überraschend Frankreich dermaßen dominiert hat. Ich bin halt, das ist keine Ahnung, so wie wenn du eine geile 3-2-Zone appreciatest und das dann, dir das dann Spaß macht zu gucken. So appreciate ich halt zusätzlich, wenn Spanien einen unfassbaren Job gemacht hat, die Räume vor der Abwehrkette zuzumachen, die genialen Spieler, die Frankreich hat, Mbappé und Olysee und wie sie alle heißen, überhaupt nicht zum Zug kommen zu lassen. Also es war schon unfassbar beeindruckend. Ja, also in dem Sinne war es ein geiles Spiel. Aber ja, so als vom reinen Unterhaltungswert weiß ich, was du meinst. War es jetzt kein Spektakel.
Da hätte ich mir einiges mehr erhofft von vor allem den Franzosen und ihren gerade von dir auch schon angesprochenen individuellen Topstars da vorne. Mal schauen, wie das entsprechende zweite Halbfinale dann heute Abend, ich glaube auch wieder 21 Uhr.
Ja, genau. England gegen Argentinien.
Wird, wenn die Folge gedroppt ist, dann ist ja dann auch schon das Spiel entsprechend vorbei. Und dann wissen wir Bescheid, wer im Finale steht. Ich kann das Finale leider nicht gucken, actually, weil ich da auf dem Rückweg von Amsterdam bin am Sonntagabend. Das regt mich ein bisschen auf, aber nicht zu ändern. Bin ja auch jetzt nicht mehr der allergrößte Fußballfan, das überlebe ich schon.
Na gut, WM-Finale. Hol dir vielleicht doch Magenta TV, da ist es relativ easy, ungespoilert Real Life gucken zu können. Entweder dann noch in der Nacht oder am Abend. Unbezahlte Werbung an der Stelle, keine Ahnung.
Ja.
Mach dir mal nicht allzu große Hoffnung heute Abend. Ich befürchte, und das ist, glaube ich, generell, ist es ja oft so, dass man in solchen WM-Halbfinale, WM-Finale, also dieses WM-Finale vor 4 Jahren, Frankreich gegen Argentinien, war ja ein krasser Outlier, was so Tore und Unterhaltungswert angeht und so. In diesen High-Stakes-Games ja in der NBA ähnlich, dass wir oft Game One der Finals oder so dann deutlich langweiliger ist, als man sich das erhofft.
Zumal Fußball, dieses WM-Finale in Katar, das war halt dann auch nur die letzten 15 Minuten der regulären Spielzeit und die Verlängerung waren halt crazy. So die ersten 75 Minuten waren ähnlich wie gestern, jetzt nicht wirklich wirklich unterhaltsam, nicht wirklich ein schönes Spiel für einen oberflächlichen, neutralen Fan. Das hat er dann eher diese historischen letzten 40 Minuten dann rausgeholt.
Ja, ich bin sehr gespannt auf heute Abend, aber ich würde mal vermuten, dass es ebenfalls kein Feuerwerk gibt zwischen England und Argentinien. vielleicht das letzte WM-Spiel des Lionel Messi, vielleicht auch nicht, wer weiß es schon. Wir beschäftigen uns heute natürlich aber mit der NBA und mit, wie gesagt, den Fragen, die ihr immer wieder fleißig und qualitativ hochwertig eingeschickt habt. Und ich würde sagen, wir starten einfach rein mit einer Frage von Alexi. Denkt ihr, dass Giannis den Trade nur für Assets für die Bucks gemacht hat und zurückkommt? Und er hat dann noch eine DM hinterhergeschrieben, wo er den Take so ein bisschen erklärt hat. Ich meine, dass Giannis nur zu den Heat gegangen ist, um nach seinem Vertrag, der ausläuft, wieder nach Milwaukee zu gehen. Da er weiß, dass er mit dem Bucks-Team, welches vorher war, nichts gewonnen hätte und jetzt in 2 Jahren mit Milwaukee um Hero, Ware und ihn eine bessere Chance hat. Ich erinnere mich, dass diese Verschwörungstheorie tatsächlich mal irgendwie kursiert war in dem ganzen, in der zweijährigen Seifenoper, wann wird Giannis getradet und wo wird er hingetradet. Wie ist deine Meinung dazu? Hältst du es das für irgendwie vorstellbar, dass da sowas dahinter stecken könnte?
Überhaupt nicht. Ich glaube, dass Giannis sicherlich irgendwo mit dem Bucks-Team keine Zukunft gesehen hat. Das ist ja kein Geheimnis bzw. kein Hot Take. Ich glaube auch, dass Giannis sich sehr gut vorstellen kann, seine Karriere in Milwaukee zu beenden bzw. zu einem späteren Zeitpunkt zurückzukehren nach Milwaukee, weil da einfach die Connection da ist. Und wenn irgendwann seine Prime zu Ende ist, für diese schöne Full-Circle-Story dann nochmal dahin zurückzugehen, wo alles begonnen hat und wo er ja so einen großen Teil seiner Karriere auch so erfolgreich verbracht hat, das wäre schon cool. Aber ich glaube nicht, dass Giannis und Giannis Camp hier gesagt haben, okay, wir sehen jetzt keine Zukunft in Milwaukee, wir lassen uns irgendwo hin traden, die Bucks werden dadurch besser und dann gehen wir so direkt dahin wieder zurück. Ich glaube, dass Giannis den Rest seiner Prime, den Rest seiner guten Jahre, den Rest seiner Zeit als mittlerweile Top 5, nach hinten raus vielleicht Top 10 Spieler in der NBA, in Miami verbringt, dort auf Titeljagd geht und das Milwaukee-Kapitel jetzt für ihn abgeschlossen ist. Ob das für immer abgeschlossen bleibt, wie gesagt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er nochmal das Bucks-Trikot irgendwann tragen wird, aber das Kapitel ist, glaube ich, ohne natürlich direkten Kontakt zu Giannis zu haben, beendet.
Ja, wenig überraschend bin ich da hundertprozentig bei dir. Zumal, was man da noch hinzufügen könnte, es glaube ich auch rein sportlich, also selbst wenn das jetzt irgendwo im dunklen Kämmerchen im Hintergrund der Plan war, dass Giannis getradet wird, die Bucks Assets bekommen und er dann theoretisch könnte er nächsten Sommer 2027 seine Spieleroption einfach nicht ziehen und da schon Free Agent werden. Oder er bleibt halt 2 Jahre in Miami, kommt dann 2028 zurück. Ist das denn eine so viel geilere Situation, in die er sich dann in Milwaukee begeben würde? Chamichakis muss verlängert werden nach dieser Saison. Der wird dann jetzt sicherlich keine 25 Millionen verdienen pro Jahr, aber der wird dann zumindest mal ein bisschen was in den Büchern stehen haben. Tyler Hero braucht einen neuen Vertrag. Ist der überhaupt noch in Milwaukee über diese laufende Saison hinaus? Oder gibt es da irgendein Team mit mehr Cap Space, was bereit ist, ihm etwas zu zahlen, was die Bucks wahrscheinlich zu rechterweise nicht bereit wären, ihm zu zahlen? Ist Khalil Ware jetzt irgendwie so ein krasses Blue Chip, dass du dir denkst, okay, Ware und Rollins, mit denen kann man jetzt was angreifen? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, die, selbst wenn wir annehmen, dass irgendwie so ein Plan dahinter steckte, die paar Picks, die du bekommen hast und die Spieler, die jetzt da sind, ist jetzt auch keine so viel geilere Situation sportlich in Milwaukee, als sie jetzt Giannis zuletzt vorgefunden hat, würde ich behaupten. Deswegen, ja, ich halte es auch für ausgeschlossen. Er ist jetzt in Miami. Ich wäre auch absolut schockiert, wenn er nicht vorzeitig in irgendeiner Form eine Extension unterschreiben wird. Also, dass wir gar nicht erst in diesen Spieleroptionssommer reingehen im nächsten Sommer. Wird sich alles zeigen. Giannis Antetokounmpo ist Teil der Miami Heat und ich denke, das wird er auf absehbare Zeit auch bleiben.
Safe, also ich denke am ersten Tag, an dem er diese Verlängerung unterschreiben kann, wird er das tun. Das war ja auch was, was Trades zu anderen Teams verhindert hat, dass Giannis entweder gesagt hat, er will dort nicht bleiben oder das Teams, was man jetzt hört, die Celtics gesagt haben, kurzfristig ja, aber wir geben dir nicht 4 Jahres Vertragsverlängerung. Und deswegen denke ich, dass damit Miami das schon geklärt ist und sobald es offiziell gemacht werden darf, wird es auch offiziell gemacht. Wir haben 3 Fragen zur Summer League reinbekommen. Die erste von Günther. Wie bewertet ihr die ersten Performances der deutschen Rookies in der Summer League? Die zweite von Steven. Falls ihr die Summer League verfolgt, welche Rookies haben euch überzeugt? Und die dritte von Henry. Ist Caleb Wilson der Rookie of the Year? Erste Frage, wie verfolgst du die Summer League? Und die zweite Frage, mit welcher dieser Fragen hier möchtest du gerne starten?
Ich verfolge die Summer League sehr sporadisch. Also ich habe mir jetzt natürlich schon zum Beispiel dein Video zu AJ und Darren Peterson angeguckt. Ich sehe immer wieder Highlights. Ich gucke mir dann auch mal so ein paar Ausschnitte an und habe mir jetzt natürlich auf die Vorbereitung für diese Folge und auf diese Fragen noch ein bisschen was angeguckt. Aber ich bin jetzt niemand, der ein religiöser Summer League Watcher ist. Das muss ich ganz klar sagen. Wie ist es bei dir? Ähnlich, schätze ich mal.
Ähnlich. Also wenn ich mich dann speziell vorbereite, wie auf entsprechendes Video oder die Folge heute, werde die Tage auch was zu den deutschen Spielern in der Summer League machen, dann bereite ich mich speziell dazu vor. Aber jetzt mir irgendwie abends da so ein komplettes Game reinziehen oder jetzt im Real Life gucken, dafür ist meine Zeit dann aktuell doch ein wenig zu schade dementsprechend. Ja. Wenn was ist, fuchse ich mich rein, aber ansonsten kriege ich da jetzt nicht allzu viel mit.
Und ansonsten lass uns gerne mit Caleb Wilson reinstarten. Die Frage von Henry hat jetzt nicht direkt einen Summer League Bezug, aber ich habe sie hier mit reingenommen, weil es ja dann eben doch sicherlich irgendwo fußt auf dem, was Caleb Wilson in der Summer League gezeigt hat. Und zwar mit 35 Punkten einen Rekord aufgestellt für die meisten Punkte in einem Summer League Debüt. Caleb Wilson, Chicago Bulls, vierter Pick. Für diejenigen, die da nochmal einen Reminder brauchen. Wir sagen es jedes Jahr, man darf nicht zu viel geben auf Summer League Performances, weder im positiven Sinne noch im negativen Sinne. Mich hat vor allem die Art und Weise von Caleb Wilsons Auftritt sehr überrascht und sie hat mir sehr imponiert, weswegen ich mich hier in diesem Fall tatsächlich schwer tue, hier jetzt nicht auf den Hype-Train aufzuspringen und nicht viel rein zu interpretieren. Caleb Wilson hat bei diesen 35 Punkten, die kamen vor allem zustande durch 7 von 11 getroffenen Dreiern. Und wenn ihr euch an die Draft-Coverage erinnert, zum Beispiel auch an unser Gespräch über Caleb Wilson, das war das Riesenfragezeichen bei ihm, der Wurf, die Dreierquote. Er hat in seiner gesamten 24 Spiele andauernden College-Karriere bei North Carolina 7 von 27 Dreiern getroffen. Er hat jetzt also in seinem ersten Summer League-Spiel genauso viele Dreier getroffen wie in 24 Spielen am College. Das ist schon ziemlich imponierend und ich fand auch, das war auch vorm Draft schon meine Meinung, weswegen ich glaube ich weniger skeptisch war, was seinen Wurf angeht als viele andere, wobei ich natürlich absolut kein Wurfdoktor bin, das muss man klar dazu sagen. Ich fand, die Wurfform sah ziemlich cool aus und ziemlich flüssig und ziemlich gut. Und das war jetzt auch in diesem Summer League-Auftritt wieder so. Und deswegen finde ich auch die Frage nach dem Rookie of the Year-Rennen, wenn du jetzt gleich noch Gedanken hast zu seinem Auftritt in der Summer League, gerne. Und ansonsten mach gerne auch du die Überleitung zum Rookie of the Year, weil ich finde, dass wir eventuell ein wahnsinnig interessantes und offenes Rookie of the Year-Rennen vor uns haben könnten in der kommenden Saison.
Ja, Caleb Wilson überragt bisher, nicht nur als Shooter, jetzt 5 Blocks gesammelt im letzten Spiel. Toller Rebounder, gibt dir ein paar Assists, gibt dir ein paar Steals, Connector, Playmaking und Passing, attackiert Closeouts, am Ball effektiver als erwartet von vielen, Offball so dominant, wie man es erwarten konnte. Ironischerweise den Rekord, den er aufgestellt hat, gerade von dir angesprochen, 35 Punkte, die muss er sich mittlerweile schon mit jemandem teilen. Denn Malik Thomas, der 35. Pick im diesjährigen Draft von den Cavaliers, legte ebenfalls 35 Punkte auf, ein paar Tage später. Und dementsprechend ist er jetzt nicht mehr der alleinige Rekordhalter. Der gute Caleb Wilson wird ihn relativ wenig jucken. Spielt bisher fantastisch aufs Rookie of the Year-Rennen. Ich versuche mich immer ein bisschen zurückzuhalten, dann da zu überreagieren in der Summer League, nach der Summer League. Ich denke, es wird ein sehr, sehr interessantes und spannendes Rookie of the Year-Race. Caleb Wilson wird da auf jeden Fall eine Chance haben und sollte hier als Kandidat auf jeden Fall nicht vergessen werden. Aber die anderen haben halt auch überzeugt jetzt in der Summer League. Wir werden gleich noch drüber reden, aber Cam Boozer überragt AJ Dubanza, wie ich ja in meinem Video auch gezeigt habe, zeigt vieles von dem, was ihn zum ersten Pick gemacht hat, jetzt direkt in der Summer League. Darren Peterson hat halt vor allem in der Salt Lake City Summer League extrem gut ausgesehen. andere Rookies überzeugen. Das heißt, Caleb Wilson ist jetzt hier bei weitem nicht der Einzige, der hier auf sich aufmerksam macht bisher. Es wird sehr, sehr interessant. Wir haben über diese herausragende Top 4 geredet. So, ich glaube, in jedem Jahrgang, in dem es eine ganz klare Top 4 gibt, die sich meilenweit vom Rest dann absetzt, könnte es dann auch potenziell ein sehr interessantes Rookie of the Year-Rennen werden mit diesen vier großen Kandidaten und mit Dudes, die natürlich dann Außenseiter-Chancen haben. An meiner Meinung hat sich nicht wirklich was geändert. Ich habe Cam Boozer an 1 gehabt. Da hat er mir bisher sehr viel gezeigt in seinen Spielen. Keinem der Spiele unter 15 Punkte aufgelegt. Weshalb ich ihn an 1 hatte, Dubansack hat schon gelobt. Caleb Wilson jetzt sicherlich mehr gezeigt, als man vielleicht erwartet habe. Aber also, wenn sich jetzt jemand hinstellt und sagt, boah, Caleb Wilson, ich hatte ihn davor 4 und jetzt nach dem Spiel bereue ich, dass das hier ein 4 hatte, so kann ich dich halt nicht ernst nehmen, weil wir reden hier nur über Summer League, wir reden hier über ein einziges Game. Gut, er hat noch weitere gute Spiele gemacht, aber wenn es jetzt aufgrund dieses einen Games war. Summer League muss man immer natürlich ein bisschen, ja, anders betrachten als natürlich richtigen NBA-Basketball. Und wenn davon dann ein bisschen mehr gespielt wurde, von diesem richtigen NBA-Basketball, dann kann man darüber nachdenken, seine Meinung zu ändern und entsprechend, ja, das ein bisschen anzupassen, aber jetzt auf jeden Fall noch nicht.
Ich glaube, mit Blick auf den Rookie of the Year wird Wilson zugutekommen oder könnte Wilson zugutekommen, dass ich glaube, dass er mehr Freiheiten hat in Chicago als zum Beispiel Peterson in Utah. Also ich würde Peterson, das ist ein Take, der jetzt in ein paar Wochen ziemlich dumm, in ein paar Monaten, wenn die Saison läuft, könnte der relativ schnell dumm aussehen. Aber ich glaube, dass Peterson einfach nicht die Usage und die Würfe bekommen wird, um.
Denkst du? Ich denke, es ist eher andersrum.
Dass Wilson nicht die Usage bekommen wird?
Ja, dass Wilson in Chicago, wo primäre Ballhändler wie Giddy, Buzelis, Norman Powell jetzt rumlaufen, vielleicht sich eher an der Hackordnung hinten anstellen kann, als der Dude, der von Utah geholt wurde, um all die Parts, die da jetzt sind, die Bigs, die Wings, im Zentrum zu connecten und der primäre Ballhändler sein wird. Also ich denke, dass Darren Peterson der primäre Ballhändler in Utah sein wird. Und ich denke nicht, dass Caleb Wilson eine primäre Rolle haben wird in Chicago jetzt zu Beginn seiner Karriere.
Das vielleicht nicht, aber ich könnte mir schon gut vorstellen, dass er anteilig jetzt zum Beispiel mehr Abschlüsse nehmen wird. Also bei Utah wird
ja, das kann ich mir auch gut vorstellen.
Wenn da dann 20 Punkte im Schnitt bei rauskommen, mit ein paar Rebounds und geilen Blocks und 1, 2, 3 Assists pro Spiel, dann sieht es halt statistisch vielleicht relativ schnell besser aus als das, was Peterson vielleicht machen kann. Und das ist ja erfahrungsgemäß ziemlich entscheidend beim Rookie of the Year.
Es würde mich schocken, wenn Caleb Wilson 20 pro Abend auflegt in seiner Rookie-Saison. Also es würde mich absolut schocken. Es würde mich auch selbst schocken, wenn er 16 oder 17 auflegt.
Ja, mich nicht. Aber okay.
Gut.
Die Banza ist interessant, also wahrscheinlich noch ein bisschen offen, auch bei ihm, wie groß wird die Rolle sein? Da können wir uns wahrscheinlich relativ sicher sein, dass sie trotz Trae Young, trotz Anthony Davis oder eben gerade wegen Trae Young relativ groß sein wird. Bei Boozer ist der offensichtlichste Case, schlechtes Team, in Klammern Cedric Coward, aber sonst auch nicht so wirklich ein anderer Kandidat für wahnsinnig viel Usage und viele Würfe. Bei Boozer ist halt wahrscheinlich das Fragezeichen, wie viel kann er tatsächlich On-Ball machen, wie effizient wird sein Scoring sein, werden da dann auch die Counting-Stats genug sein. Für mich aus dem Bauch raus hätten Boozer oder eben Wilson die besten Cases für Rookie of the Year jetzt gerade, aber man muss abwarten. Ich glaube, da sind wir dann nach 1, 2 Monaten in der Saison schlauer, wenn wir gesehen haben, wie die Rollenverteilung in den jeweiligen Teams ist. Aber ich würde nicht ausschließen, wenn wir dann irgendwann unsere Awards-Predictions machen, irgendwann vor der Saison, würde ich nicht ausschließen, dass Caleb Wilson vielleicht mein Rookie of the Year-Pick sein könnte.
Ich auch nicht. Was sicherlich irgendwo für Dubansa und Peterson spricht, ist, dass sie bei Teams jetzt spielen, die natürlich nicht nur wegen ihnen, sondern auch wegen den Moves, die sie jetzt in den letzten Monaten gemacht haben, halt dann auf einmal in die Playoffs kommen könnten. Und wenn die Rolle dieser Rookies dann groß genug ist bei einem Team, was aus dem absoluten Tabellenkeller auf einmal halt in den Playoffs steht, wird ihnen das sicherlich helfen. Wie gesagt, Peterson ist, denke ich, geholt worden, um direkt von Anfang an die Fäden zu ziehen. Sicherlich jetzt auch nicht blind und komplett ins kalte Wasser geworfen. Aber schon als jemand, der die schönsten Spielzüge einleitet, der unendlich viele Assists sammeln wird in diesem Utah-System. Und wenn es halt einfach nur so Pässe sind zu einem Markkanen, der über einen Pindown geht.
Ja.
Das wird ihm, denke ich, sehr helfen. Und dass Utah halt wirklich sehr gut sein wird, denke ich. Ich glaube, dass Davis viel Zeit verpassen wird, wenn überhaupt er in Washington bleibt das ganze Jahr. Ich glaube, dass auch Trae Young nicht die gesamte Saison fit sein wird. So, das denke ich, kann man nach den letzten Jahren auch sagen, dass es eher wahrscheinlicher ist, dass auch er wieder einiges an Spielen verpassen wird und dass dementsprechend Dybanza da auch nicht selten dann sogar halt schon die Nummer 1 sein wird in der Abwesenheit der beiden oder hier unter einem der beiden. Bei Busa, hast du gerade schon gesagt, ist das offensichtliche Argument, dass er halt bei einem schlechten Team ist und dementsprechend da die größte Rolle wahrscheinlich aller Rookies direkt gleich haben wird. Also was die Counting Stats angeht, was so Scoring angeht, ich denke, dass schon das Busa sehr gute Chancen hat, hier der Leading Scorer zu sein aller Rookies in der kommenden Saison. Und Wilson hat auch aus offensichtlichen, von dir schon gerade angesprochenen Gründen, gute Chancen. Also alle vier haben ihre Argumente. Ich habe mich jetzt auch noch nicht entschieden, wer jetzt mein Pick ist. Das besprechen wir dann, wenn wir unsere Awards durchpicken, wenn es dann soweit ist im September, Oktober. Aber alle vier haben gute Argumente auf ihren Seiten. Wie sieht's denn mit den Deutschen aus?
Bei Hannes Steinbach und bei Chris Anderson ist so ein bisschen hinderlich in meinen Augen, dass die Hornets vergleichsweise einige etablierte Spieler, nenne ich sie jetzt mal, in ihren Summer League Teams bislang mit drin hatten. Zion James war einmal dabei. Ryan Kalkbrenner hat beide Spiele gespielt oder alle drei Spiele, glaube ich, sogar gespielt von der Hornets Summer League. Tijan Salon ist sogar ein Drittjahresprofi, was wir selten sehen in der Summer League, aber der sich halt irgendwie beweisen möchte. Liam McNeely, heißt der Liam mit Vornamen? Glaube ich, gell? McNeely, McNeely auf jeden Fall. Spielt richtig gut auf, auch ein Sophomore, der in seiner Rookie-Saison bereits eine gewisse Rolle gespielt hat. Also bei den Hornets springen da viele rum, die vielleicht bei anderen Teams gar nicht erst zum Einsatz kommen würden in der Summer League, was es natürlich schwieriger macht für Anderson und für Hannes, da viel Usage zu bekommen, viele Würfe zu bekommen. Bei Anderson sehen natürlich die Zahlen nicht so geil aus. Ich habe es mir hier irgendwo rausgeschrieben. 12 von 33 aus dem Feld, 5 von 20 Dreiern. Gerade dass der Dreier fällt, ist zum einen natürlich irgendwo schade, weil das so sein Zugpferd ist. Zum anderen aber auch, denke ich, kein großer Grund zur Sorge. Ich glaube, um seinen Dreier brauchen wir uns keine Sorgen machen. Trotzdem gute Ansätze gezeigt hier und da. Wie gesagt, wahrscheinlich weniger den Ball in der Hand gehabt, als es vielleicht aus deutscher Sicht sinnvoll wäre oder aus seiner Sicht sinnvoll wäre in diesem Summer League Setting. Und bei Hannes, er zeigt seine Qualität an den Brettern, er zeigt seine Qualität in Transition, hatte ein paar richtig schöne Aktionen, 10 Punkte, 6 Rebounds im Schnitt. Mir macht ein bisschen Sorgen, dass er noch keinen einzigen Dreierversuch hatte.
Und noch keinen Dunk.
Das auch, ja. Gerade im Summer League Setting sollte man doch denken, jagt die Dinger hoch und wenn dann nur einer fällt von 7 in 3 Spielen, dann ist es halt so, aber es zeigt wenigstens, dass du sie nimmst. Das macht mir ein bisschen Sorgen, aber ansonsten jetzt auch würde ich auf keinen Fall hier irgendwie ein negatives Fazit ziehen, was die beiden Hornets-Jungs angeht.
Ja, nicht nach 3 Spielen in der Summer League. Ich habe da gar nicht so viel hinzuzufügen bei Anderson. Natürlich die Shooting Splits, das sieht alles nicht besonders gut aus. 36,4% Field Goal, 25% Dreier, nur ein Assist im Schnitt pro Spiel in 26 Minuten. Hat, wie du ja auch schon gesagt hast, gerade verschiedene Gründe. Er ist einfach jemand, der den Ball in seinen Händen braucht, der den Rhythmus braucht. Und man hat sie auch in der zweiten Hälfte gegen die Pelicans gesehen. Wenn dann der Wurf besser fällt, wenn der Ball mehr in seinen Händen ist, dann sieht es auch besser aus. Dann kommt die Confidence ganz schnell zurück. Dann kommt hier und da ein Drive, dann kommt hier und da auch ein guter Pass zu einem Mitspieler. Und dementsprechend ist er einfach jemand, der den Ball in seinen Händen braucht, der den Rhythmus braucht. Den hatte er in den ersten Spielen jetzt nicht so. Da sollte man aber auch nicht zu viel drauf geben. Und zu Hannes, und noch zu Anderson. Defensiv gefällt er mir bisher sehr gut, was seinen Einsatz angeht. Die Point of Attack Defense, da ist er wirklich hinterher. Und das war ja auch eines der Fragezeichen vor dem Draft bei ihm. Und zu Hannes macht vieles von den soliden Stuff, den wir ja auch an ihm so mögen. Die Counting Stats und die Effizienz sehen da ein bisschen besser aus. Aber er hat natürlich auch bisher einige Probleme, da wirklich den Spielen seinen Stempel aufzudrücken, was aber auch an den von dir angesprochenen Gründen liegt. Vor allem, dass er ja da ein bisschen eine kleinere Rolle hat und auch nicht wirklich jemanden, der ihn jetzt so wirklich aktiv in Szene setzt. Bei Jake Cahill hingegen sieht es sehr viel besser aus. Der betreibt richtige Eigenwerbung. Bisher für die Knicks hat sein erstes Spiel noch verpasst, weil er die Freigabe noch nicht da war von dem serbischen Team, bei dem er unter Vertrag war. Er war auch nur ausgeliehen nach Berlin, das wissen einige nicht. Spielt bisher.
Er war bei Mega. für die, die es tatsächlich nicht wissen. Also er war bei dieser die Talentschmiede schlechthin, wo ich meine auch Jokic war, oder?
Das weiß ich nicht.
Google ich kurz nebenher. Ich meine, Jokic war auch bei Mega.
Ja, das sieht fantastisch aus bisher. Ist da einer der primären Creator, der Wurf fällt regelmäßig da, der beste Scorer der Knicks, strotzt noch vor Confidence, gute Assists, Zahlen, gute Defense, hier und da mal ein Turnover, der unnötig ist, aber das ist halt bei jungen Guards in der Regel einfach so, er nimmt deutlich mehr Verantwortung ein als die beiden Deutschen in Charlotte und er holt bisher das Maximum raus, ob das jetzt natürlich entsprechend den Knicks reicht, um ihn dann auch in der kommenden Saison einzusetzen, ist die andere Frage. Aber er hätte bisher nicht mehr Werbung für sich selber machen können, als er es getan hat. Also von unseren drei deutschen Rookies gefällt er mir bisher deutlich am besten. Dann Hannes und dann Christian Anderson Jr. Aber wie gesagt, so wenig Spiele, nur Summer League. Das ja hat natürlich auch nur beschränkt Aussagekraft.
Ja. Nikola Jokic war bei Mega, hatte ich richtig im Kopf. Vasili Micic, Boban Marjanovic, also viele von diesen serbischen NBA-Spielern kommen aus dieser Schmiede. Und ja, bei Jack Cale, absolut überragende Eigenwerbung, wie du sagst. Und auch vor allem, wir sagen ja bei Summer League oder auch generell bei Rookies oftmals Process over Results. Wenn dann aber der Process und die Results passen, das ist natürlich dann der absolute Best Case. Also auch die Art und Weise, da waren Pull-Up-Würfe dabei, da war eine Szene. Ich weiß leider nicht, wie der gute Mann mit der Nummer 31 bei den New York Knicks im Summer League-Kader dann hieß und war mir jetzt auch nicht wichtig genug, das zu recherchieren. Es war ein Center auf jeden Fall. Wunderschönes Handoff gelaufen mit Cale und dann der Lob Pass für den abrollenden Center. Er hatte einen Dunk relativ gegen Ende dieses Spiels gegen die Pistons. Closeout attackiert und dann hart in die Zone gezogen und reingedunkt. Also da waren nicht nur die nackten Zahlen, die geil aussahen, sondern eben auch einige Aktionen, wo ein wirklich guter und teilweise auch überraschender, gerade bei diesen Pull-Up-Geschichten, Prozess dahinter steckte. Absolut super Eindruck. Und ich glaube, wie du sagst, wahrscheinlich echt ein gutes Argument. Bei ihm ist ja noch nicht sicher, wird er einen Roster-Spot kriegen oder wird er vielleicht nochmal in Europa geparkt. Ich denke, der hat hier gute Argumente geliefert, dass er den Knicks vielleicht sogar weiterhelfen kann. In der kommenden Saison wollen wir weitermachen.
Sehr gerne.
Christian hat gefragt, und die Frage haben wir hier mit reingenommen, um vielleicht ganz, ganz kurz drauf einzugehen, aber um vor allem auf unsere Supporter-Folge zu verweisen, die wir da vor nicht allzu langer Zeit aufgenommen haben. Wo glaubt ihr, dass LBJ landet? Wo wünscht ihr ihn euch, wenn alle Teams möglich wären? Diesen letzten Teil der Frage finde ich interessant, deswegen die Frage werde ich gleich an dich stellen. Aber der Hinweis, wir haben in einer Supporter-Folge sehr ausführlich darüber gesprochen, wo wir uns LeBron am meisten wünschen würden. Meine Antwort war Cleveland, deine Antwort war Minnesota auf Platz 1 in diesen Rankings. Ihr seht, da gingen die Meinungen bzw. die Wünsche relativ weit auseinander. Das war wirklich eine schöne Folge, wie ich finde. Wir haben alle Teams, die auf dem berühmten Whiteboard von Rich Paul standen, bzw. vor allem die 6 Teams, die ja auch alle weiterhin, was man so hört, im Rennen sein sollen, haben wir alle durchgesprochen. Wie wäre der Fit? Warum würden wir es uns wünschen? Warum würden wir es uns nicht wünschen? Wenn ihr also Bock habt, euch das mal reinzuziehen und es noch nicht getan habt, patreon.com/doublestepback. Gerne da vorbeischauen. Ihr könnt weiterhin 7 Tage lang kostenlos reinschnuppern und kostenlos testen, zum Beispiel diese Folge hören. Und wenn euch dann gefällt, was ihr hört, dann wird es uns sehr, sehr freuen, wenn ihr am Start bleibt. Aber wie gesagt, diese zweite Hälfte der Frage, das fand ich dann einen interessanten Gedankenanstoß. Wenn wir jetzt mal weggehen von diesen 6 Teams, die wir schon besprochen haben, gibt es ein Team, das dir einfällt, was wahrscheinlich dann auch einfach unrealistisch wäre, aber wo du einfach aus einem bestimmten rein persönlichen Grund LeBron wahnsinnig gerne sehen würdest?
Ja, schon die Spurs.
Ja.
Also die Chance für ihn, den Titel zu maximieren, ohne zum amtierenden Champion, also die Titelchance zu maximieren, ohne zum amtierenden Champion zu gehen oder zum womöglich nach wie vor trotzdem noch besten Team der NBA, was OKC ist, da kommen halt natürlich die San Antonio Spurs sofort in den Kopf. Aber das ist auch das einzige Team, was ich vom Basketball-Fit her noch ein kleines bisschen besser finde als Minnesota. Also selbst wenn wir es erweitern auf alle Teams, sind die Wolves hier noch auf Platz 2. Ironischerweise wären sogar die Lakers relativ weit oben in einem wo würden wir LeBron gerne sportlich sehen, Ranking aller 30 Teams. Da wären die Lakers wahrscheinlich auch so, keine Ahnung, Top 5 bis 7.
ich fände Indiana geil. Das, also ich hatte natürlich auch sofort den Spurs-Gedanken und dann kamen mir noch die Pacers in den Sinn. Einfach die.
Ja, safe.
Das Duo mit Halliburton, die Fastbreak, Outlet, Pässe, Transition-Spielweise. Dass er aber mit Zubats dann trotzdem jemanden hat, mit dem er relativ klassisch Pick-and-Roll laufen kann. Mit Halliburton, Pick-and-Rolls, Inverted Pick-and-Rolls, das stelle ich mir ganz geil vor. Also das wäre noch etwas, was mir in den Sinn kam, was ziemlich cool wäre.
Also Indiana auch Top 3. Also meine Top 3 wären San Antonio, Minnesota und Indiana.
Hm. Meine Top 3 wären trotzdem auf jeden Fall inklusive Cleveland und inklusive Golden State, weil ich einfach aus Narrativsicht total Bock drauf hätte. Wir werden sehen. Angeblich soll diese Woche noch eine Entscheidung fallen, habe ich jetzt mal aufgeschnappt, hat Rich Paul gesagt.
Schauen wahrscheinlich kommt es genau dann, wenn ich in Amsterdam bin, wo ich wieder ohne Laptop hin reisen werde. Also LeBron, bitte noch vorher, bitte am heutigen Mittwoch oder am morgigen Donnerstag oder Freitag Vormittag oder halt dann die Woche drauf, aber bitte nicht am Freitagabend, Samstag oder Sonntag. Ich kann mir vorstellen, dass es genauso kommen wird Richtung Wochenende. Wer weiß? Niemand weiß es. Das ist auch noch was, was ich loswerden wollte. Niemand weiß, wo LBJ landet. Und jeder, der sagt, er weiß es oder denkt es zu wissen, ist wahrscheinlich full of crap. Lass uns weitermachen mit der Frage von Justin. Wie in Anführungszeichen krass werden wohl die Wizards nächste Season?
Super, super schwierig einzuschätzen. Wir haben sie ja gerade, als wir über AJ geredet haben, schon ein bisschen angerissen. Wie viele Spiele wird Anthony Davis für dieses Team machen? Sowohl aus Verletzungsgründen als auch eventuell aus, er wird noch weggetradet, Gründen. Wie fit kann Trae Young bleiben? Da bin ich ein bisschen optimistischer, aber, also optimistischer als bei Anthony Davis, Hot Take. Aber da ist auch noch offen in meinen Augen, wie sieht die Rollenverteilung aus? Ich glaube, dass wenn Young und Davis fit sind und wenn AJ so aussieht, wie man, glaube ich, davon ausgehen kann, dass er aussieht über weite Strecken, wird das ein ziemlich geiles Team und dann werden die auch einige Spiele gewinnen. Es ist trotzdem kein Top-6-Team im Osten, in keinem Szenario, Stand jetzt, würde ich sagen. Ist es ein Play-In-Team möglich? Vielleicht sogar gut möglich? Ich finde es total schwierig einzuschätzen. Ich glaube, das muss ich mir wirklich mal in der Preseason oder dann auch, wenn die Saison läuft, mal ein, zwei Wochen angucken. Wie ist der Trey Davis fit? Wie passt die Banzer da rein? Wie passen die anderen Spieler da rein? Also der Supporting-Cast um die drei drumherum ist ja weiterhin nicht sonderlich glorreich. Ich finde es wahrscheinlich das am schwersten einzuschätzende Team aktuell, was so die Anzahl der Siege und den Erfolg angeht.
Hm. Stimme ich dir zu. Wir können es ja mal kurz durchsprechen. Also holen die Wizards mehr Regular-Season-Siege als Detroit? Nein. Boston? Nein. New York? Nein. Cleveland? Nein. Toronto? Nein. Sind wir schon bei 5. Philly? Nein. 6. Miami? Nein. Orlando? Nein. So, dann sind wir schon bei 8 Teams. Atlanta? Wahrscheinlich nicht. Indiana auf gar keinen Fall. Im Best Case landet man also auf den hinteren Plätzen des Play-in-Tournaments. Und das traue ich ihnen schon zu. Gerade wenn Alex Saar, Jay Johnson, der zu gut für die Summer League ist, bisher offensichtlich, Koulibaly, wie sie nicht alle heißen, so dieser junge Kern, da darf man schon noch Entwicklungssprünge auf jeden Fall erwarten. Man wird besser sein als Brooklyn, als Chicago, als Milwaukee und wahrscheinlich auch als Charlotte. Charlotte auch sehr schwer einzuschätzen. Also das sind halt 4 Teams, wo ich sage, okay, da werden sie mit relativ großer Wahrscheinlichkeit besser sein, 4 Teams. Das heißt, dann wäre man 11., was kein Play-in-Team ist. Also ich denke, es wird irgendwann so irgendwie so zwischen Platz 9 und 11 im Osten hinauslaufen. Ich sehe halt schon eine Welt, in der AD sehr viel Zeit verpasst und Trae Young hier und da auch Zeit verpasst und dann sieht es halt schon relativ schnell wieder sehr übel aus. Kommt natürlich jetzt dann die neue Situation hinzu, dass man nicht mehr tanken möchte. So, das ist abgeschlossen. Man möchte ab jetzt auch wirklich gewinnen. Man wird deutlich mehr gewinnen als die 17 Siege, die man jetzt geholt hat. Aber dafür ist der Osten zu gut mittlerweile, als dass die Wizards hier gleich in ihrem ersten Jahr, in dem sie gewinnen wollen, sehr, sehr viel gewinnen. Also ein 500-Team. Da muss schon sehr viel, glaube ich, Gutes zusammenlaufen. So tief ist die NBA im Ganzen, also auch der Westen natürlich mittlerweile, dass es halt einfach sehr, sehr schwer ist, 41 Siege zu holen.
Dann lass uns weitermachen mit der nächsten Frage und die kam von Paul. Was haltet ihr von Houston? finde sie jetzt mit Smart, Fred VanVleet und Steven Adams underrated. Ist natürlich immer die Frage bei sowas, was bedeutet underrated? Was glaubst du, wie die Rockets aktuell rated sind?
Naja, wenn man bedenkt, dass niemand über sie geredet hat als einer der Gewinner der Offseason und dass niemand über sie redet als ein absolutes West-Schwergewicht in der kommenden Saison, kann ich schon durchaus nachvollziehen, warum es Leute gibt, die finden, dass Houston underrated ist. Also, dass die Rockets erneut ein Playoff-Team sein werden, ist klar. Dass sie nicht auf dem Level von OKC und San Antonio sind, ist auch klar. In meinen Augen sind sie nicht underrated. In meinen Augen sind sie da, wo sie hingehören, und zwar in dieser Range als dritt- bis sechstbestes Team der Western Conference. Ich glaube nicht, dass ihre Offseason gut genug war, um den Schritt zu einem absoluten Top-Contender zu machen. Klar, dass man Smart gesigned hat, dass man Eason gehalten hat, dass jetzt Fred VanVleet und Steven Adams zurückkommen, wobei wir natürlich nicht wissen, was für einem Level sie dann zurückkommen, würde auch sehr helfen. Aber das ist immer noch ein Team, was auf dieser Point Guard-Position dünn aufgestellt ist, wo dieser elitäre Facilitator fehlt. KD wieder ein Jahr älter. Smart, wer weiß, ob er dieses Level auch halten kann, was er jetzt mitbringt aus LA. Das sah schon sehr fantastisch aus. Sie sind genug besser geworden in dieser Offseason, auch durch die Rückkehrer, dass sie halt mithalten können. Ich sage ja immer, wenn du auf der Stelle stehst, dann ist es ein Rückschritt. Houston ist genau so viel besser geworden, dass es halt kein Rückschritt ist, sondern dass sie halt ihr Level so halten können, sage ich mal so. Aber wenn wir über unser Top-Contender-Ranking reden, kann ich sie da trotzdem nicht mit reinnehmen. Was vielleicht einmal mehr zeigt, dass sie underrated sind. Aber für mich, ja, reicht das nicht. Da sind zu viele Fragezeichen nach wie vor in diesem Team, ob es Amen Thompsons Evolution zu einem primären Ballhändler ist, KD, der von Jahr zu Jahr weiter abbaut und verletzungsanfälliger wird, Alperen Şengün, der ganz, ganz gravierende Limitationen hat in seinem Game, und dass du dich dann so sehr darauf verlässt, dass VanVleet und Adams, die so viel Zeit verpasst haben, dann jetzt da solche großen Additions basically sein werden und sein müssen. Boah. Schwierig.
Ich bin da wahrscheinlich sogar noch mal eine Ecke pessimistischer, weil klar, dass Adams zurückkommt, das bringt diesem Team sehr viel von der, auch irgendwo der Identität mit dem Offensiv-Rebounding und so. VanVleet wird das ein oder andere Problem beheben, aber gerade was die Gesundheit angeht, also Adams, das hatte ich gerade selber nicht mehr im Kopf, wollte ich mal kurz nachgucken, der hat jetzt 32 Spiele gemacht letzte Saison, in dem Jahr davor 58. Das Jahr davor hat er komplett verpasst, verletzt, und im Jahr davor 42, also der hat jetzt 132 Spiele gemacht in den letzten 4 Jahren. Das ist nicht so, dass man da jetzt damit rechnen kann, dass der zurückkommt und halt jetzt dann fit ist die Saison. Und vor allem die Top 5 in den Minuten per Game letzte Saison. Reed Shepard 82 Spiele, Şengün 72, Jabari Smith 77, Durant 78 und Amen Thompson 79. Das wird so wahrscheinlich nicht nochmal passieren, dass du so eine fitte Regular Season von deinen Leistungsträgern bekommst. Und wie gesagt, da kommt jetzt ein Adams wieder mit rein, der tendenziell verpassen wird. VanVleet war immer ziemlich durable so in seiner Karriere, aber ist halt ein kleiner Guard, der jetzt von einer sehr schweren Verletzung zurückkommt. Smart hat die letzten Jahre keine Ausgeburt an Gesundheit gewesen. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich zu pessimistisch, aber ich wäre Stand jetzt, glaube ich, schon sogar sehr überrascht, wenn die Rockets in den Top 4 landen in dieser Western Conference.
Ich auch.
Okay.
Ich auch. Also, da gibt es, glaube ich, 5 Teams mit besseren Chancen auf die Top 4, was natürlich OKC und San Antonio sind. Und dann Denver, die Lakers und die Timberwolves. Das sind in meinen Augen die 5 Besten. Und dann kommen die Rockets. Da werden wir natürlich im Detail mehr darüber reden, wenn wir erneut die Standings predikten, so wie vor jeder Saison. Bleiben wir einigermaßen beim Thema und bleiben wir in Texas.
Ja.
Nächste Frage von Luca. Können die Mavs realistisch um die Playoffs mitspielen und vielleicht sogar die zweite Runde erreichen? Das ist eine Frage, die lässt sich einigermaßen gut in 2 teilen mit unterschiedlichen Antworten möglicherweise. Wie siehst du es denn?
Für mich sind es keine unterschiedlichen Antworten, muss ich sagen. Also zweite Runde, ich denke mal, darauf willst du hinaus, das können wir zu nahezu 100% ausschließen. Mhm. Playoff erreichen können wir natürlich nicht ausschließen. Vielleicht rutscht man ins Play-in rein. Wir gucken uns an, was waren denn die Play-in-Teams letztes Jahr? Die Warriors waren das letzte Play-in-Team im Westen mit 37 Siegen. Das ist jetzt nicht eine crazy Anzahl an Siegen, die du erreichen musst. Aber wenn wir davon ausgehen, dass die Jazz da mitspielen wollen, dass die Warriors da sicherlich wieder mitspielen wollen, die Clippers werden vielleicht runterrutschen, die Suns werden wahrscheinlich runterrutschen. Ich bin absolut nicht überzeugt von dem, was Phoenix gemacht hat in der Offseason, habe ich neulich auch irgendwo schon mal gesagt hier im Pod. Also ja, die Mavericks werden wahrscheinlich schon so um diesen 9., 10. Platz mitspielen können. Aber ja, doch, okay. Wahrscheinlich müsste man die Frage dann schon mit Ja beantworten. Also können die Mavs realistisch um die Playoffs mitspielen? Wahrscheinlich schon. Ich wäre trotzdem sehr überrascht, wenn Dallas am Ende in den Playoffs steht, weil sie halt, wenn überhaupt, in diese unteren Play-in-Regionen mit reinrutschen. Und wenn sie dann gegen, selbst wenn dann der Gegner Portland heißt oder Golden State heißt oder Houston heißt, über die wir gerade geredet haben, dann sehe ich sie da schon auch relativ deutlich hinten dran. Wie ist deine Meinung dazu?
Ähnlich. Sprechen wir es einfach durch. Okay, sie ist besser. San Antonio, Denver, die Lakers, Houston und Minnesota, was die Top 6 aus der letzten Saison waren in der regulären Saison.
Ja.
Die Blazers sind besser. Sind wir bei 7. Ich glaube, dass die Jazz besser sind. Sind wir bei 8. So, 8 Teams, die, also 7 Teams, die safe besser sind. Ein 8. was wahrscheinlich besser ist. Und dann reden wir über die Clippers und Warriors, die eventuell so auf einem Suns, die dann eventuell so auf einem Level sind. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die, also wenn du mich jetzt fragst, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Mavericks ein Play-in-Team sind oder kein Play-in-Team sind, dann würde ich sagen, es hält sich ungefähr die Waage 50-50. Zu 50% sind die Mavericks ein Play-in-Team, wenn dann eines der hinteren beiden. Wenn du eines der hinteren beiden Teams bist, dann bist du 2 Siege entfernt von den Playoffs. Das ist für mich Definition. Du kannst um die Playoffs mitspielen. Und dementsprechend ist die Antwort auf den ersten Teil dieser Frage ja. Sie können realistisch um die Playoffs mitspielen, weil ich glaube, dass Flagg einen guten Schritt machen wird und weil ich glaube, dass Kyrie Irving, den wir überhaupt nicht vergessen dürfen, gut zurückkommen wird und da dem Team helfen wird und Flagg helfen wird. Sie haben jetzt nicht die allergeilste Offseason. Wir haben in unserer Gewinner- und Verliererfolge drüber geredet. Ich hatte sie da bei den Verlierern. Ich weiß nicht, ob ich sie direkt bei den Verlierern dabei hatte, aber ich hatte gesagt, dass ich nicht so geil finde, dass 7 ihrer 14 Spieler gefühlt auf der Position des Franchise-Spielers unterwegs sind, auf der 4. Aber das ist schon kein so schlechtes Team. Und das ist ein Team, was schon Sinn macht mit Irving und Lively und Flagg und PJ Washington und einigen Spielern noch aus dieser Luka Doncic-Ära und dementsprechend realistisch mit Players mitspielen. Ja, zweite Runde in keiner Welt. In keiner Welt. In gar keiner Welt. Weil du in der zweiten Runde auf OKC triffst oder auf San Antonio oder auf Denver oder auf die Lakers, Rockets, Timberwolves. Selbst gegen die Blazers. Na, hell nah. Auf gar keinen Fall.
Ja.
Und dementsprechend lässt sich das, denke ich, relativ easy und schnell beantworten mit Nein. Machen wir weiter.
Sehr gerne. Wir haben noch 3 Fragen im Repertoire, die so ein bisschen eher in die Bigger Picture Richtung gehen, die ich alle 3 sehr interessant fand. Vorher noch ganz kurz der Hinweis. Diese Folge wird euch einmal mehr präsentiert von unserem treuen Partner Holy, der Ort, an dem ihr die geilsten Energy Drinks, Hydration Drinks, Iced Teas und neuerdings, also Milkshakes nicht neuerdings, aber ganz neuerdings auch Milkshake Iced Coffees bekommen könnt. Wie immer unser Appell, schaut da gerne mal vorbei. Da gibt es sehr, sehr viel zu entdecken und sehr, sehr viel, wovon ihr euch überzeugen könnt. Und wenn ihr euch mal querbeet durch das ganze Sortiment durchprobieren möchtet, dann legen wir euch immer wieder das Starter-Set Deluxe ans Herz. 54 Euro kostet das Ding nur mit unserem Code DS, mit dem ihr 10% auf alles spart, nicht nur aufs Starter-Set Deluxe. Und da könnt ihr euch durch alle 4 Säulen der Heiligkeit, Säulen der Holiness durchprobieren. Die Aktion läuft noch bis zum 19.07. und mit Aktion meine ich, dass ihr einen gratis Thermoshaker noch dazu bekommt aktuell zum Starter Set Deluxe. Also das wie immer die erste Anlaufstelle, wenn man sich mal durchs gesamte Sortiment durchprobieren möchte. Und es gibt auch wie immer aktuell noch Goodies dazu. Ab 99 Euro Einkaufswert zum Beispiel den Holy Coffee Cup. Den haben sich jetzt in den letzten Tagen einige von euch auch gesichert. Der scheint sehr begehrt zu sein. Also ja, schaut bei Holy vorbei. Wir sind bei jeder Aufnahme fleißig im Holy trinken, egal in welcher Variante. Wir sind große Fans seit vielen, vielen Jahren und können euch das Ganze nur ans Herz legen. Link findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Ja, hast du eine Holy-Anekdote? Lass uns da ein wöchentliches Segment ausmachen.
Ja, die häufig in letzter Zeit. Ich hatte es in der letzten Folge ja gesagt gehabt, das war davor. Ich war mit meinem Dobermann, meiner Dobermann-Hündin, am Samstagabend bei der Jugendfeuerwehr. Ich bilde die zu einem Suchhund aus. Fachbegriff ist Mantrailing. Da geht es quasi darum, dass sie dann Spuren liest, was zum Riechen bekommt, eine Socke oder ein T-Shirt von einer Person. Und dann versteckt sich diese Person jetzt im Training entsprechend bei uns. Wir sind noch nicht ganz so weit, einen halben Kilometer, irgendwann mehrere Kilometer weg. Und dann wird diese Spur gesucht mit der Nase und dann die Person gefunden, was in der Praxis dann irgendwann anwendbar ist, wenn Personen eventuell vermisst werden oder Prison Break Style irgendwelche Leute ausbrechen, wenn sie sich nicht eingeschmiert haben vorher mit irgendwas Stinkendem. Genau, und da war jetzt bei uns hier im Ort Jugendfeuerwehrcamp, was crazy gut besucht war. Hat mich sehr überrascht, dass da locker 40 Kids unterwegs waren und da von Samstag bis Dienstag halt bei der Jugendfeuerwehr da gecampt haben und Einsätze simuliert haben und eine gute Zeit gehabt haben und trotzdem auch gearbeitet haben natürlich. Finde ich cool, hätte ich gar nicht mal gedacht, dass es heute in der heutigen Generation noch so ist, dass da so viele Kids noch draußen sind, an der frischen Luft und Bock haben auf sowas. Und wir kamen da an und mein erster Gedanke war, was ist hier los? Warum sehe ich hier so viele Holy-Becher oder Holy-Getränke? Die Erwachsenen haben Energies getrunken. Ich habe zwei gesehen, die so eine neue Sirup-Bottle am Start haben. Die Kids haben Hydration und Ice-Tea getrunken. Und ich war wirklich sehr, sehr überrascht, wie viel Holy da unterwegs war. Jetzt hätte fast denken können, dass Holy da mit der Jugendfeuerwehr irgendeine Kooperation hat und da mit denen zusammenarbeitet. Ja, das ist mir dann halt nur eingefallen, da musste ich mal wieder smilen und war für mich halt mal wieder so ein Moment, wo ich mir dachte, Alter, die sind weit gekommen in den letzten Jahren von der Zeit, als ich angefangen habe, mit denen zusammenzuarbeiten, wo es nur die drei OG Energy Drink Sorten gab und kein Schwein auf der Welt Holy kannte, zu jetzt, wo du im Supermarkt gehst und da siehst, dass die Kassiererin ihre Ablage hinter der Kasse in Holy, einen Holy Shaker hat oder dass du generell in Supermärkten da ohne Ende jetzt mittlerweile Holy kriegst, dass man ständig Leute im Alltag sieht, die Holy trinken und konsumieren. Und ich denke mir jetzt mal, wow, das ist schon sehr, sehr verrückt, die Entwicklung der in den letzten Jahren und spricht natürlich auch für das Produkt. Wir bewerben euch das hier nicht ohne Grund Woche für Woche und wir freuen uns natürlich weiterhin, dass das bei vielen von euch so gut ankommt. Mache weiter mit den drei letzten Fragen.
Yes. Sehr, sehr gerne. Und zwar kam die erste von Mika, fand ich eine super interessante Frage. Ihr seid GMs, draftet die Nummer 1 Picks der letzten 10 Jahre. Wer landet an 1, wer an 10? Da erstmal die Frage, ich habe AJ DiBanza ausgeklammert. Also ich habe die letzten 10 Nummer 1 Picks, die wir auch tatsächlich dann in der NBA gesehen haben, genommen. Hast du ihn mit drin? Also hast du dieses Jahr bis zurück ins Jahr 2017 ist es dann, glaube ich?
Ja, und ich habe mir bei DiBanza aber eine Range überlegt.
Okay.
Also ich habe ihn nicht jetzt auf Platz 5, sondern ich habe gesagt, im Best Case ist es der und der und im Worst Case der und der. Aber okay, ich habe mit reingenommen. Wer ist denn der 2016 erste? Ist es Towns gewesen oder Simmons?
Ne, das war Simmons, genau.
Ja.
Ben Simmons. Lass uns hinten anfangen. Ich habe, das ist vielleicht die erste Frage, ich habe Markel Fultz an 10 und Zachary Risacher an 9. Du auch?
Ja.
Okay.
Ich habe mir kein Ranking gemacht, also ich habe die 10 hier in der Liste und ich weiß, wen ich wo habe. Ich habe es jetzt halt nur aus dem Kopf. Deswegen verzeihen, wenn ich da kurz ein bisschen länger brauche. Aber ich habe auch Fultz an 10 und Risacher an 9. Sicherlich beides große Enttäuschungen, aber Risacher ist zumindest mal noch ein ordentlicher NBA-Spieler. Und das war Fultz eigentlich zu keinem Zeitpunkt so wirklich. Ich hatte nach hinten raus ein paar gute Jahre in Orlando. Aber ich denke nicht, dass Risacher in 2 Jahren aus der NBA raus ist. Und ja, das war halt dann bei Fultz relativ schnell so der Fall. Und dementsprechend, wenn wir über den größten Bust reden in den letzten 10, 15 Jahren, was Draft und vor allem Number One Overall Picks angeht, muss Fultz da schon als erstes genannt werden.
Wen hast du dann auf 8, also wer ist dein drittschlechtester quasi?
Ich habe auf 8 DeAndre Ayton, der so ein bisschen in dieses Trio reingehört, aber wir dürfen bei Ayton nicht vergessen, der war halt mal eine echt große Säule und einer der besten Spieler und Schlüsselspieler von einem NBA Finals Team. Ayton hat mal zu einem Zeitpunkt seiner Karriere einen historisch guten Playoff-Run gespielt und Ayton ist nach wie vor ein guter, solider Bankspieler in der NBA und dementsprechend natürlich nicht das Maximum rausgeholt, so du möchtest eigentlich nicht mit 21 peaken als NBA-Spieler, aber wir wollen jetzt auch nicht so tun, als ob Ayton hier ein gigantischer Bust ist, weil es schon irgendwo auch eine Welt gibt, in der DeAndre Ayton ein NBA-Champion gut und gerne sein könnte als dritt- oder viertbester Spieler dieses Teams. Und das wollen wir hier nicht unterschlagen.
Ich habe ihn auch an 8 und das ist jetzt eine interessante Frage an dich, weil du eben, wie gesagt, einen anderen Cut-Off-Point hattest. Ich habe Ben Simmons vor ihm an 7. Und ich habe aber lange überlegt, weil auf der einen Seite, DeAndre Ayton ist halt noch in der NBA. Ben Simmons' NBA-Karriere dauerte, sage und schreibe, 7 Saisons an. Das ist natürlich wenig. Aber der Peak mit 3-mal All-Star, 2-mal All-Defense-First-Team, einmal All-NBA-Third-Team, ist halt deutlich höher als all das, was Ayton bislang erreicht hat. Deswegen, aber ich war mir unsicher. Also ich habe die beiden auch so ein bisschen hin und her geschoben. Ich bin am Ende bei Simmons über Ayton gelandet. Würdest du da aus dem Bauch raus mitgehen?
Ja, es ist sehr, sehr close, weil halt gegen Simmons, das spricht, was ich ja gerade bei Ayton gesagt habe, Simmons war halt nie der dritt-, viert-beste Spieler bei einem Team, was 2 Siege weg war von einer Championship. Und er hatte nie, glaube ich, auf Playoff-Level den Impact, den Ayton in dieser einen Saison hatte. Aber overall, die Depoy-Conversations, wo ich mich damals einigermaßen unbeliebt gemacht habe, als ich sagte, er ist nur der drittwichtigste Defender in diesem Sixers-Team. Ja. Das lässt sich schon nicht von der Hand weisen und dementsprechend kann ich da schon mitgehen.
Ich habe Zion Williamson an 6.
Ja, auf einem Level mit Paolo.
Den habe ich an 5, ja.
Ja, wahrscheinlich. So,
wahrscheinlich kommt.
Ich glaube, dass Paolo nicht so gut wird, wie Williams es mal war. Oder ist, also das, die beste Variante, die wir je von Zion gesehen haben, ist, glaube ich, besser als die beste Variante, die wir von Banchero sehen werden, beziehungsweise gesehen haben. So dieses, okay, das ist actually unfair, aber die Verletzungsanfälligkeit und das halt noch kein Playoff-Spiel in seiner Karriere überhaupt absolviert hat und da so viel verpasstes Potenzial leider hat, das sorgt schon dafür, also Banchero gibt dir halt den deutlich höheren Floor als Zion.
Und ihm kommt wahrscheinlich zugute, dass er eben noch jünger ist. Also wenn Paolo jetzt am selben Stadium seiner Karriere wäre, also 2 oder 3 Jahre mehr, vielleicht denken wir dann auch nochmal anders drüber, weil so nach dem Motto, okay, bei beiden ist halt ausgeschlossen, dass es zum krassen All-NBA-Ceiling kommt und bei Paolo können wir es halt zumindest noch nicht hundertprozentig ausschließen.
Welcher Platz ist Paolo dann jetzt?
Bei mir ist er 5.
Okay, dann bewegen wir uns jetzt so in Dubanza Worst-Case-Bereich herein. Also Dubanza im Worst-Case ist dann halt entsprechend Platz 5/6.
Ja, würde ich wahrscheinlich mitgehen. Safe.
Ja. Alright, dann sagen wir mal ganz kurz, wen wir noch haben. Wir haben jetzt noch 4 Spieler Dubanza ausgegrenzt. Das sind Wemby, Flagg, Anthony Edwards und Kate Cunningham. Das ist mal keine schlechte Top 4.
Das kann sich sehen lassen. Für mich, die Plätze 3 und 4 schwankte ich zwischen Kate Cunningham und Cooper Flagg. Hast du Flagg an 2?
Ich habe Flagg an 2.
Okay. Es ist schwierig zu vergleichen, weil beim einen sprechen wir vom Potenzial und beim anderen sprechen wir vom, also natürlich gepaart mit dem, was er bereits gezeigt hat, was sehr beeindruckend war. Und bei den anderen beiden sprechen wir halt irgendwo schon von einem bewiesenen Level mit All-NBA-Saisons, mit Playoff-Runs, mit erste Option von richtig, richtig guten Teams sein. Und deswegen habe ich Kate an 3, Edwards an 2 und Flagg nur an 4, aber gerade Flagg über Kate zu schieben, habe ich mir schon sehr lange überlegt.
Ja, kann ich nachvollziehen. Boah, ja. Flagg hat um Welten bessere Rookie-Saisons gespielt als beide. Wobei man da Kate noch ein bisschen ausklammern muss, weil er halt so viel verletzungsbedingt verpasst hat. Ich habe Kate hier auf 4. Das ist mir auch nicht wirklich schwer gefallen, was crazy ist, weil Kate Cunningham für meine Augen jetzt schon ein Top-10-Spieler ist und ja jetzt auch keine enttäuschende NBA-Karriere bisher hinter sich hat. So, er ist ja genau auf dem Weg, den wir damals prognostiziert haben für ihn und gesehen haben. Franchise-Spieler, All-NBA-Level, MVP-Kandidat, macht alles, was die Pistons sich erhoffen und erträumen konnten von ihm. Und ihn dann jetzt hier in Anführungszeichen nur vier zu haben, das schmerzt schon ein bisschen. Aber Flagg hat halt grenzenloses Potenzial. Also wirklich grenzenlos. Und da sehe ich bei Cunningham eher noch die Grenzen nach oben raus. Also ich glaube mal nicht, dass Cade ein Top-5-Spieler in der NBA wird.
Mhm.
Und Flagg ist, glaube ich, lässt sich nach einer Saison schwer sagen, of course, aber das sehe ich bei Flagg.
Ja, glaubst du denn, dass Flagg in seinem 5. Jahr in der NBA Top 5 im MVP-Voting und All-NBA-First-Team bei einem 60-Siege-Team replizieren kann? Das war so ein Punkt, an dem ich mich angestoßen habe.
Ja, und ich glaube, dass Flagg auch ein Top-10-Spieler ist in 5 Jahren.
Ich dachte gerade jetzt schon, wow, okay, das wäre Hot-Take-Alarm
gewesen. Nein, ich glaube mal so jetzt kann man ihn gut und gerne so in der Top 40 haben.
Mhm.
Aber ich glaube, dass wir nach der kommenden Saison da schon über Top 20 dann diskutieren müssen. Und das war bei Cade bei weitem nicht der Fall. Und das war auch bei Edwards nicht der Fall. Also Edwards Rookie Season, die sah jetzt nicht so wahnsinnig überzeugend aus.
Das stimmt. Das stimmt natürlich. Edwards hingegen, klarer Top 10 Spieler stand jetzt immer noch. Also er hat jetzt seine Age 24 Season hinter sich, bereits 4-mal All-Star gewesen, 2-mal All-NBA. Auch da dachte ich mir, okay, Wie ist das Sprichwort irgendwie, der Spatz in der Hand und die Taube auf dem Dach oder sowas? Ja, bei Edwards haben wir es jetzt halt gesehen, dass er Franchise-Spieler sein kann, dass er seine Teams tief in die Playoffs führen kann. Und bei Flagg ist es halt noch theoretisch, aber ich sehe auch absolut Flagg an 2 über Edwards. Also das ist gar keine Frage.
Ja, es gibt nicht wirklich was Schlechtes über Edwards zu sagen. Er muss halt auch noch irgendwo zeigen, dass er der beste Spieler von einem echten Contender sein kann. Aber da geht es, glaube ich, eher darum, dass die Wolves ein besseres Team um ihn herum bauen, als dass er jetzt große Schritte machen muss. Er hat sicherlich noch irgendwo seine Limitationen, kommt nicht so gut mit Double Teams klar. Nicht wirklich ein Postgame vorhanden, nicht der crazieste Ballhändler. Also auch da schon noch Bereiche, die noch ausbaufähig sind. Aber diese einmalige Athletik gepaart mit dem Wurf, dieser irren Confidence, was halt Flagg irgendwo zugutekommt, ist halt sicherlich die defensive Seite. Also seine defensive Upside ist halt deutlich, deutlich höher als die von Cunningham und die von Edwards und die von Banchero vor allem. Klar ist die Offense irgendwo mehr gewichtet, aber wenn Flagg ein ähnliches offensives Level erreicht und dann aber All-Defense-Kandidat ist, was Cunningham und Edwards halt nie sein werden in ihrer Karriere, dann ist das sicherlich auch noch mal irgendwo ein Faktor. Also was Cooper Flagg in seiner Rookie-Season gezeigt hat, ist halt jenseits von Gut und Böse gewesen, wenn man mal die ersten 20 Spiele ausklammert. Und das ist schon sehr, sehr verrückt. Also nicht nur diese 51 Punkte in dem einen Game, sondern generell, was er in der zweiten Saisonhälfte gemacht hat, das war Wahnsinn. Und deswegen habe ich ihn hier auf Platz 2 gestellt und hoffe, dass die Mavericks einen guten Job machen in den nächsten Jahren, um das Team um ihn herum maximal gut aufzustellen. So, jetzt die ganz, 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 ganz große Frage. Wer ist auf 1?
Es ist mir wirklich schwer gefallen, aber ich habe mich dann doch für Victor Wembanyama entschieden.
Ja, Kopf an Kopf rennen, ganz, ganz knappes Ding. Nein, Spaß beiseite. Also, wir müssen jetzt hier nicht in Wemby-Lobeshymnen wieder gehen. Das ist eher bei dieser Konkurrenz trotzdem ohne jeglichen Zweifel auf 1 ist. Sagt, glaube ich, schon alles. Ich kann schon mal spoilern, er ist in meinem Top 10 Ranking jetzt auf YouTube und dann natürlich auch in meinem Top 20 Podcast Ranking hier dann im September auf Platz 1 und das in seinem 3. Jahr in der NBA. Er ist der Spieler, mit dem jedes Team, selbst die Dallas Mavericks, ihre Franchise starten würden, wenn sie heute loslegen und sich einen aussuchen können. Und ja, das sagt, glaube ich, schon alles. Es gibt einen einzigen Spieler in dieser Liste, der Goldpotenzial hat, der die gute Chance hat, der beste Defender in der Geschichte dieser Sportart zu werden. Und dieser eine hört auf den Namen Victor Wembanyama.
Alright, dann lass uns weitermachen. Vorletzte Frage.
Sehr, sehr gerne. Auch das ist eine sehr, sehr geile Geschichte. Also die beiden jetzt, vor allem, weil sie auch hintereinander waren, ich glaube nicht, dass ich schon mal 2 Fragen back-to-back in einer Mailbag-Folge so sehr gefeiert habe wie diese beiden.
Aha.
Von Sky, was ist euer großer What-If in NBA-History? Meiner ist ganz klar, Game 7, Hallies, Achillessehnenriss. Kurzer Disclaimer, ich habe nicht NBA History genommen, ich habe die Zeit genommen, seitdem ich die NBA verfolge, und das ist so mit LeBrons Decision Roundabout gewesen, damals natürlich noch nicht so intensiv, ich habe schon oft gesagt, richtig intensiv dann so ab 2014, 15. Ich habe mich also auf die Zeit beschränkt, ab 2010, und selbst da gab es natürlich schon mehr als genug sehr verrückte What-Ifs. Wie hast du es gemacht?
Ähnlich, ähnlicher Zeitrahmen, vielleicht noch ein, zwei Jahre später angesetzt. Vielleicht kurz zu Herley. Das sicherlich wäre das in irgendwie so einer Top 5 oder so, wenn man die hier aufstellt, bestimmt mit drin. Ich weiß nicht, ob es für mich das größte What-If oder eines der wirklich ein, zwei, drei größten What-Ifs wäre, weil es dann ja doch echt gut sein kann, dass die Thunder dieses siebte Spiel einfach gewinnen und trotzdem Meister werden. Aber ja, natürlich ist es ein sehr großer What-If-Moment.
Ja, also die Auswirkungen sind schon gravierend. Dann reden wir ja potenziell darüber, dass Shai gar keinen Titel hat, dass wir ganz anders über die Thunder reden, dass Mark Dagnall im Zweifelsfall vielleicht gar kein Coach mehr ist. Wenn sich Halliburton nicht verletzt hätte, hätten die Pacers halt auch in dieser Saison entsprechend angreifen können, dann weißt du nicht, ob die Nächstmeister geworden wären. Also die Auswirkungen sind nicht nur auf dieses siebte Spiel zu beziehen, sondern auch auf die Folgesaison jetzt, in der natürlich dann die Pacers komplett als Contender rausgefallen sind. Das ist schon sehr groß. Ich hätte es wahrscheinlich dann trotzdem nur, wenn überhaupt, in Richtung Ende einer Top 5. Möchtest du direkt deinen ersten Platz sagen oder wollen wir uns ein bisschen vorarbeiten?
Ich habe gar nicht mehrere tatsächlich. Also ich habe natürlich sofort an die Derrick Rose-Verletzung, ist wahrscheinlich etwas, woran man sofort denkt. Einfach erstens, weil er der jüngste MVP der NBA-Geschichte, dessen Karriere dann mehr oder weniger abrupt geendet hat, mehr oder weniger auf dem Niveau. Und weil Rose, glaube ich, eine super interessante Case-Study gewesen wäre, wie im Laufe der 2010er Jahre sich das Spiel verändert hat durch die Dreierrevolution, Pace and Space, und wie er mit seiner Spielweise da reingepasst hätte oder inwiefern er in der Lage gewesen wäre, seine Spielweise anzupassen, um auf diesem hohen Level zu bleiben. Das wäre einfach wahnsinnig interessant gewesen, das zu beobachten. Und deswegen war das ein Gedanke, den ich sofort hatte. Aber ansonsten bin ich auch sehr, sehr schnell bei einem bestimmten Moment gelandet und wahrscheinlich wirst du den auch hier irgendwo, also wenn du mehrere dabei hast, fang gerne du an. Wahrscheinlich wirst du den Moment, den ich hier auf dem Zettel habe, auch in irgendeiner Form dabei haben.
Ich habe die Derrick Rose-Verletzung auch mit drin. Ich habe, können wir ganz schnell abhaken, was wäre, wenn Harden in OKC geblieben wäre damals, mit dabei.
Ja.
So, dann weiß man natürlich nicht, ob diese zwei Jahre Heat versus Spurs Finals so gekommen wären. Dann, ja, würde man eventuell ein bisschen anders denken über die Spurs Dynasty. Dann hätten die Thunder sich da so richtig was aufbauen können. Ich habe noch ein zweites Thunder What-If, und zwar, was ist, wenn OKC 2016 nicht die 3-1-Führung verspielt hätte gegen Golden State? Dann wäre OKC in die Finals weitergezogen. Hätten wir erstmal dieses historische Warriors-Cavs 4 Jahre in Folge nicht gehabt, dieses LeBron 3-1-Comeback nicht gehabt. Wir würden sicherlich anders über die Rivalität zwischen Steph und LeBron denken. Wer weiß, wer diese Finals gewonnen hätte. Womöglich war OKC damals besser als Cleveland. Dann wäre KD Champion geworden. Wäre auch da geblieben wahrscheinlich. Wenn OKC das verloren hätte, hätte er halt wahrscheinlich trotzdem Golden State gewählt. Deswegen weiß man jetzt nicht, ob da die Auswirkungen so extrem gewesen wären. Aber ja, weiß man natürlich dann auch nicht so. LeBron in Cleveland, dann, wenn dieser Ring weggefallen wäre, hätte er mal zu einem späteren Zeitpunkt noch einen geholt. Who knows? Hat sicherlich auch ein paar Auswirkungen auf die Folgejahre. Ich habe dann weiterhin, was wäre, wenn Kyrie und oder Harden sich 2021 für Brooklyn nicht verletzt hätten. Es hätte ja gereicht, wenn sich einfach nur einer der beiden nicht verletzt hätte. Hätte Giannis dann heute den Ring. So, dann hätte halt James Harden jetzt heute seinen Titel, wären die vielleicht längere Zeit zusammengeblieben. Wäre KD dann jetzt in den Jahren darauf nicht so rumgewandert in der NBA, wäre Harden nicht so rumgewandert. Wäre Kyrie in Dallas gelandet mit Luka, wäre das dann alles so passiert. Also auch das ist ein großes What-If und nicht das einzige What-If aus diesem Playoff-Run. Absolut hier nicht in der Top 5 mit drin, aber ich fand's cool, einfach noch ein persönlicheres What-If hier mit reinzubringen aus Fansicht. Ich weiß nicht, ob du da aus Atlanta-Sicht irgendwas hast, was dir spontan noch einfällt. Aber was ist, wenn LeBron und Davis 100% fit gewesen wären in 2021? Also LeBron sich dann Richtung Ende der Regular Season, Salmon Hill, da verletzt, was so ein richtiger Cut-Off-Point in LeBrons Karriere war, weil er halt einfach danach nicht mehr der Spieler war, der er davor war. Das ist sehr, sehr offensichtlich und wer LeBron aktiv verfolgt hat, weiß genau, was ich meine. In den Playoffs natürlich vor allem diese Davis-Geschichte. Ich sag's immer wieder, man lag 2-1 vorne, gegen Phoenix hatte sie entschlüsselt, zweistellig geführt in Spiel 4, Davis verletzt sich und das ändert diese gesamte Serie. Werft mir gerne Fanbrille vor, I do not care. Hätte Davis sich nicht verletzt in dieser ersten Runde, hätten die Lakers Phoenix geschlagen. Und dann wäre man in diesem Westen, wo die Clippers in dem Jahr gut waren, wo Utah einigermaßen gut war, wäre man entsprechend in meinen Augen zumindest auch bis in die Finals durchgekommen. Also wenn sich Davis nicht verletzt hätte und umso mehr, also wenn es die LeBron-Salmon-Hill-Verletzung nicht gegeben hätte und wenn Davis fit geblieben wäre, die Lakers amtierender Champion, das war das Level, was, also LeBron vor dieser Salmon-Hill-Verletzung, war LeBron der beste Spieler der Welt. LeBron war in der Bubble der beste Spieler der Welt. Wir müssen nicht drüber reden, dass Davis dieses Bubble-Level nicht nochmal erreicht hat. Das hätte er auch in 2021 diesen Playoff-Run nicht erreicht. Aber mit diesen beiden bei 100% in diesen Playoffs, wenn die Lakers in die Finals marschiert. Das Finale, was wir uns damals alle gewünscht haben, oder was heißt alle, aber ich zumindest, war Brooklyn gegen die Lakers. Das wäre schon ein ziemlich wildes Finale gewesen. Was wäre denn, wenn die Lakers dann Back-to-Back-Champion geworden wären? Dann hätte es den Westbrook-Trade nie gegeben. Das wären dann auch schon relativ gravierende Auswirkungen auf die kommenden Jahre gewesen. Wir würden anders nochmal reden über LeBron's Stint in L.A. Das hätte alles anders kommen können. Das sind so meine, die ich habe. Und einen habe ich mir jetzt bewusst noch aufgehoben, den du wahrscheinlich auch dann hast, entsprechend als deinen einen großen.
Ist es die Kevin Durant-Fußspitze? Du hast es schon angerissen.
Nee.
Die Brooklyn-Geschichte.
Nee, aber dann erzähl du gerne.
Also die gleichen Auswirkungen, die gleichen Ripple-Effekte, die du gerade gesagt hast, wenn Kyrie oder Harden sich nicht verletzen, all das trifft zu. Die Nets hätten Meister werden können und so weiter und so fort. Wenn Kevin Durant, zweite Runde gegen Milwaukee, Spiel 7, viele von euch werden den Wurf wahrscheinlich noch vor Augen haben, wenn das ein Dreier gewesen wäre, wie auch in der Halle zunächst angenommen und frenetisch bejubelt oder frenetisch betrauert in dem Fall, dann wären die Nets in die Conference Finals vorgestoßen. Ich glaube, selbst mit einem sehr angeschlagenen Curry und oder Harden, vielleicht sogar ohne beide im Zweifel, hätte man die Hawks relativ komfortabel schlagen können. Und ich glaube, dann in den Finals, wenn vielleicht Harden zurückgekommen wäre, selbst wenn er nicht bei 100% gewesen wäre, hätte man auch die Phoenix Suns schlagen können. Und dann denken wir, wie du das gerade auch schon angerissen hast, ganz anders über Kevin Durant und seine Legacy. Wir denken ganz anders über eines der größten gescheiterten Experimente der Basketballgeschichte mit dieser Big Three in Brooklyn. Und das ist halt wirklich für mich so ein riesiger What-If-Moment, weil buchstäblich wenige Millimeter gefehlt haben, um vielleicht die gesamte Geschichte der NBA seitdem gänzlich neu zu schreiben. Und deswegen war das für mich hier sofort was mir in den Kopf gekommen ist.
Hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Ich dachte, die offensichtliche Antwort wäre die Chris Paul Verletzung am Ende von Spiel 5 in den Western Conference Finals 2018.
Ja.
Damals
ja.
Im vorgezogenen Finale, die beiden besten Teams der NBA. Das war zu einer Zeit, die ganz neuen NBA-Fans, die werden das sicherlich wissen, aber nicht so mitgefühlt haben offensichtlich. Die Warriors haben die NBA erdrückt. Erdrückt. Ja. Ich habe das als Cavaliers-Fan dann nochmal ein bisschen anders erlebt, weil die Cavaliers halt auch besser waren als der Rest der NBA, mit großem Abstand, aber trotzdem keine Chance hatten, vor allem 2017. Was die Warriors mit der NBA in diesen 3-4 Jahren gemacht haben, war bodenlos. Und dann kommt endlich ein Team, was es mit ihnen aufnehmen kann. Deswegen zum Beispiel dieses, was wäre, wenn Kawhi sich nicht durch Zaza verletzt hätte, habe ich jetzt hier gar nicht mehr dabei, weil selbst wenn die Spurs dieses Spiel 1 gewonnen hätten, keine Chance gegen Golden State da in 2017. Deswegen habe ich das da jetzt gar nicht. Sicherlich hätte das dann größere Auswirkungen so, wenn Kawhi sich da nicht so verletzt hätte, wäre bei den Spurs geblieben. Was wäre 2019 passiert? Hätte man hier schon mal reinnehmen können, aber jetzt auf diese spezielle Serie bezogen hat, glaube ich, diese Kawhi-Verletzung nichts verändert am Ausgang der Serie. Die Chris Paul-Verletzung hat was verändert. Spiel 5 geht an Houston. Chris Paul verletzt sich. Rockets führen mit 3-2, aber das war Peak Chris Paul. Das war in meinen Augen sogar ein besserer Chris Paul, als wir zu Clippers Zeiten gesehen haben. 2018 Chris Paul in diesem Rocket-System an der Seite von Harden war absolute Peak Perfection Chris Paul. Als Shooter sogar, als Playmaker, es war unfassbar. In Spiel 6 führen die Rockets zweistellig. Spiel geht trotzdem an Golden State in Houston. Spiel 7, die Rockets führen erneut zweistellig, verballern dann 27 Dreier in Folge. Ein weiteres What If, was wäre, wenn die Rockets nicht 27-3 in Folge verweilen? Spiel 7 geht auch an die Golden State Warriors. Hätte sich Chris Paul nicht verletzt, halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass die Rockets eines dieser beiden Spiele für sich hätten entscheiden können und in die Finals eingezogen wären, dort Cleveland geschlagen hätten, weil es wie gesagt das vorgezogene Finale war und dieses Cavs-Team war halt ein Joke damals in 2018. Die Kettenreaktion, sicherlich auf diese Serie bezogen, war insane, aber auch auf die Jahre darüber hinaus. So, wenn die Golden State Warriors dann 2018 ausgeschieden wären, wie hätten sie sich neu formiert in 2019? Hätte sich irgendwas an KDs Zukunftsplanung geändert zum damaligen Zeitpunkt schon? Was passiert mit diesem Warriors-Core? Wäre DeMarcus Cousins trotzdem gekommen dann in der Offseason 2018? Man weiß alles nicht, was wäre in 2019 passiert dann entsprechend. Aber Chris Paul wäre heute NBA-Champion. James Harden wäre heute sehr wahrscheinlich NBA-Champion. Und die Kettenreaktion, was auf die komplette NBA ausgeübt hat, ist, glaube ich, sehr, sehr groß bei diesem What If.
Ich bin mir nicht so sicher, ob die Kettenreaktion tatsächlich so groß wäre, wie bei jetzt ein paar von den anderen Momenten, die wir gerade besprochen haben. Weil die Warriors, okay, wären dann nicht Meister geworden. Klar, Legacy, Harden, Paul, dass sie einfach diesen Ring haben. Wir wissen, dass das leider relativ hohen Stellenwert hat. Hätte vielleicht Harden die Rockets dann gar nicht erst verlassen. Also hätte er nicht diese Notwendigkeit verspürt, nach Brooklyn zu gehen, dann nach Philly zu gehen, dann nach wo auch immer hinzugehen, um irgendwie den Ring zu jagen. Aber ich denke mal, die Warriors wären dann 2019 trotzdem wieder der Goliath gewesen, wahrscheinlich trotzdem wieder in die Finals gekommen. Dann ist natürlich die Frage, passieren dann die Clay und Durant-Verletzungen trotzdem? Ich weiß gar nicht, sie hatten ja diesen Titel 2017 schon davor. Ich weiß nicht, ob sich so viel geändert hätte im Großen und Ganzen. Aber vielleicht schon, ja.
Vielleicht nicht für den Rest der NBA, aber alleine, dass Chris Paul und Harden dann Champion wären und die Warriors nicht gerepeated haben und wir nicht dieses Warriors gegen Cavs zum vierten Mal bekommen hätten. Ja, es gibt sicherlich What-Ifs, wo das sich für die komplette NBA mehr so verändert hätte, aber so Legacy-mäßig ist es, glaube ich, schon relativ weit oben. Und ich glaube, dass, wenn wir über die größten What-Ifs reden, dass das eins ist, was so mit als erstes einfällt. War zumindest bei mir so, und ich kann mir vorstellen, dass es bei vielen anderen auch so ist.
Alright, eine haben wir noch von Philipp auf YouTube. Wenn ihr jetzt eine Franchise übernehmen könntet, welche würdet ihr wählen? Also im Hinblick auf welches Team würdet ihr wie versuchen zu entwickeln oder umzukrempeln? Oder wo seht ihr die einfachste Chance, einen Titel zu gewinnen? Ich bin eher in die erste Richtung gegangen, weil ich finde, einfacher Titel, das ist ein bisschen langweilig. Dann übernehme ich entweder OKC oder San Antonio und reite mit der Welle. Wahrscheinlich sogar eher San Antonio, einfach wegen Wemby. Das heißt, ich habe eher versucht nachzudenken, welche Franchise hätte ich Bock umzukrempeln oder Against All Odds zu übernehmen. Wie war es bei dir?
Ja, aber lass uns doch mal ganz kurz die Frage stellen und dann auch mit einem Team nur beantworten. Du könntest, dir werden jetzt alle 30 General Manager Jobs angeboten, heute. Welchen nimmst du? Also eine Antwort.
Atlanta, weil ich Hawks-Fan-Sympathisant bin und da, ich hätte Bock auf die Stadt, ich hätte irgendwo auch Bock auf den jungen Kern. Ich hätte Bock auf die Organisation und es wäre halt einfach unglaublich legendär, wenn ich es schaffen würde, die Hawks zu einem Riesenplayer im Osten zu machen, was viele davor nicht geschafft haben. Also aus rein persönlicher Sicht würde ich die Hawks nehmen.
Ich würde San Antonio nehmen, weil ich Bock hätte, der General Manager von Victor Wembanyama in den nächsten 10 Jahren zu sein und weil ich große Lust hätte auf diesen Kern und generell für diese Organisation zu arbeiten. Und das deckt sich mit der Antwort auf den zweiten Teil der Frage, wo ist es am leichtesten, einen Titel zu gewinnen. Wenn wir allerdings natürlich das ein bisschen komplexer betrachten und sagen, okay, vielleicht will man nicht den einfachsten Weg wählen, würde meine Entscheidung wahrscheinlich auf Dallas fallen, weil ich unglaublich Bock hätte, dieses Team umzukrempeln und ein Contender in den nächsten 3 bis 5 Jahren um Cooper Flagg herum zu bauen. So Cooper Flagg zu nehmen und sagen, wie maximiere ich Cooper Flagg? Wie baue ich die Saison, kommende Saison, in 2 Jahren, in 3 Jahren, immer weiter dieses Titelteam um Cooper Flagg herum? Wie schaffe ich es, dass er sich optimal entwickelt? So dieser Dallas General Manager Job würde mich sehr, sehr reizen. So die Lakers aus offensichtlichen Gründen um Luka herum und einfach, weil es die Lakers sind in LA. Aber das sind so, also ich glaube, die Lakers, Mavericks, und entsprechend natürlich San Antonio Spurs wären so meine Top 3.
Mein zweiter Platz wäre wahrscheinlich Chicago. Einfach, weil das die geilste Chance wäre, eine Franchise, in der so viel Geschichte drin steckt und so viel legendäre Dinge aus der Bedeutungslosigkeit wieder rauszupushen. Das wäre, glaube ich, eine sehr, sehr geile Erfahrung, sehr, sehr geile Challenge.
Ich fände Orlando cool.
Ja, Orlando sicherlich auch.
Das umzukrempeln.
Die deutsche Connection und da was zu bewegen. Ja. In Sacramento hättest du die Chance, zum legendärsten GM aller Zeiten aufzusteigen, wenn du die Kings aus dem Sumpf rausholst. Mhm. Also bei mir wären es Atlanta, Chicago und wenn ich mich jetzt auf den Platz 3 festlegen müsste, ja, würde ich wahrscheinlich auch die Spurs nehmen, einfach wegen den Titelaussichten, wegen der Culture, wegen Wemby.
Alright. Ja. Atlanta, wie unsere eine Flugbegleiterin gesagt hat. Atlanta. Ja. Atlanta. Die Atlanta Hawks. Guti, dann haben wir's.
Dann haben wir's. Freunde, einen wunderschönen Start in den Donnerstag wünschen wir euch, beziehungsweise einen verfrühten Start ins Wochenende. Schöne Restwoche. Wie gesagt, wir drücken die Daumen, dass der Herr James sich entweder entscheidet, bevor der Herr Schubert nach Amsterdam fliegt oder nachdem er wieder da ist. Wenn nicht, dann kriegt ihr vielleicht wieder eine kleine Solo-Supporter-Folge von mir. Mal gucken, wer weiß, wie wir das dann lösen. Aber jetzt warten wir erstmal ab, was passiert. So oder so würde es natürlich Content geben zu einer möglichen LeBron-Decision. Und ansonsten freuen wir uns, euch nächste Woche wieder hier begrüßen zu dürfen. Wir sehen uns nächste Woche tatsächlich, wir beide. Mhm. Vielleicht schon mal als kleiner Teaser. Es steht etwas an, worüber es dann wahrscheinlich, vermutlich, vielleicht auch Content geben wird hier im Podcast. Ja, vielen, vielen Dank wie immer fürs Einschalten. Checkt gerne unsere Patreon-Seite aus. Checkt gerne Holy aus und bestellt damit unserem Code DS für 10% Rabatt auf alles. Und dann hören wir uns bald wieder. Vielen, vielen Dank wie immer für all die Liebe, für den Support. Danke für die geilen Fragen heute mal wieder, für diesen Mailbag. Macht's gut, Freunde. Double Step Back out. Ciao.
Ciao.